herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Veränderungshelden, der Podcast für Mitarbeitende und Führungskräfte. Gavin, es ist wieder soweit. Wir haben ein Jubiläum.
Ja, schon wieder ein Jubiläum. War nicht gerade letztes Mal Jubiläum.
Wir können auch einfach jedes Mal feiern, aber doch, ja. ich finde die Zahl 20 ist doch nochmal ein schöner
cool.
Grund.
Ja, echt schön. Finde ich echt schön und kommt mir gar nicht so vor, als ob es schon 20 Folgen sind, beziehungsweise ist es, wie es ganz oft ist im Leben, die Zeit bis dahin jetzt sehr schnell vergangen.
Richtig. Ich dachte jetzt für einen kurzen Moment, du sagst, es kommt mir vor wie 20 Jahre, nicht wie 20 Folgen. Auch das kann ja was Schönes sein.
Kann, ja. Also in unserem Fall mit Podcast wäre es natürlich was sehr Schönes. Du, wer weiß, vielleicht wird ja aus 20 Folgen 20 Jahre. Dann darfst du mich gerne wieder an das Jubiläum erinnern.
Das mache ich. Aber ich habe mir auch gedacht, jetzt wo Jubiläum ist, Gavin, dann möchte ich dir doch auch mal was Gutes tun. Und stell dir jetzt einfach mal vor, es wäre so, und ich hätte heute die Idee, dir einfach mal 50 Euro zu schenken. Aber es ist eine Bedingung dran geknüpft. Beziehungsweise eine Option, die da noch mitkommt. Die erste Option von meiner Seite wäre, ich gebe dir einfach die 50 Euro, du darfst sie behalten, es passiert nichts weiter. Die zweite Option hingegen wäre, wir werfen eine Münze, wenn ein Kopf kommt, bekommst du 100 Euro mehr, das heißt insgesamt 150 Euro, aber wenn eine Zahl kommt, dann bekommst du gar nichts von mir. Jetzt meine Frage an dich, was würdest du bevorzugen? Einfach die 50 Euro oder würdest du dich auf das kleine Spielchen mit mir einlassen? Mit der Chance auf 150 Euro.
Okay, dass wir uns auf 75 einigen, geht nicht wahrscheinlich.
Nein, das ist nicht verhandelbar, Gavin. Okay. Bitte halt dich an die Kollege.
Okay. Ja, schöne Überlegung. Ich bin da schon eher der das Risiko nimmt und würde wahrscheinlich sagen, lass uns die Münze werfen. Ich vertraue da auf mein Glück und dann sind es eben 150 und sonst, ja, Pech gehabt.
Denkst du, wenn ich dir sagen würde, wir spielen um 1.000 Euro, würde das was ändern?
Und sozusagen, also 1.000 Euro oder?
Genau, 1.000 oder in dem Fall 1.500.
Ja.
Oder sogar noch mehr, 2.000.
Also ich denke, auf jeden Fall würde das was ändern. Ja, ich glaube schon, je höher natürlich dann die Summe ist, die man sozusagen ins Spiel reinbringt, umso höher steigt dann vielleicht auch der Gedanke, nee, dann lieber die 1.000 Euro, weil das ist ja doch eine schöne Summe.
Mm-hmm. Ja, ganz spannend. Also danke dir für deine Antwort. Und das ist, glaube ich, auch, also insofern nicht verwunderlich, dass du das Risiko eingehen würdest, weil du ja mit deiner Selbstständigkeit oder deinem eigenen Business sozusagen auch offensichtlich gerne in das Risiko gehst, weil es ja durchaus auch eins ist oder zumindest von vielen auch so gesehen wird. Denn die Frage, die wurde durchaus auch schon in den ein oder anderen Studien gestellt und meistens bewegt sich die Antwortspanne bei 70-80%, dass sie die 50 Euro sicher nehmen würden, bevor sie darum spielen würden. Das Ganze steckt so ein bisschen, oder das Phänomen, was sich dahinter verbirgt, ist die Verlustaversion. Das heißt, wir empfinden Verluste meistens deutlich stärker als Gewinne. Und obwohl wir in dem Moment ja eigentlich gar nichts verlieren können, weil de facto hattest du vor meinem Angebot auch keine 50 Euro, ist in unserem Kopf sofort dieses, ich könnte aber in dem Moment sichere 50 Euro verlieren, was sehr viel mehr wiegt als diese Chance auf dreimal mehr Gewinn. Und das zum Anlass genommen, dachte ich mir, lass uns doch heute mal über die Auswirkungen von Geld auf Veränderungsvorhaben sprechen. Wie bereit sind wir also mit der Sorge, dass wir Geld verlieren könnten, Veränderungen einzugehen oder wie bereit auch eben nicht?
Gute Idee.
In dem Fall, Gavin, deine Einstellung haben wir gerade mitbekommen. Vielleicht magst du uns da mal kurz mitnehmen, was in deinem Kopf vorging, als du gerade dieses Experiment gehört hast. War das so eine sofortige Impulsentscheidung? Ja, würde ich das Risiko eingehen oder hast du Abwägungen getroffen?
Also bei den 50 Euro war es natürlich eine Impulsentscheidung. Bei den 1.000 Euro war es eine Abwägung. Ich würde sagen, es wäre so 50-50. Also ich hätte schon auch noch mal so die Lust gehabt zu gamblen. Wobei mir ist dann eingefallen, der Faktor war natürlich ein anderer. Es wäre dann bei 1.500 Euro ja nur 50% mehr gewesen und beim anderen wäre es ja sozusagen 200%.
Richtig, also to be fair, da habe ich mich auch etwas verzählt.
Also bei 3.000 hätte ich dann vielleicht gesagt, hey, Chance auf 3.000, ja. Das schätze ich die 1000 ein.
Korrekt, das ist natürlich auch ein riesiger Faktor in dem Fall.
In dem Fall schon, genau. Ja, aber ich finde das ein sehr gutes und treffendes Beispiel, weil ich erlebe es schon auch so, dass das Thema Geld, wenn es um Veränderungen geht, eher, sagen wir mal so, häufiger ein Verhinderungsgrund ist als wie ein Beweggrund. Also wenn es darum geht, dass man was riskiert, dass das Geld kostet oder dass ich Geld verlieren könnte, sei es bei einer Unternehmensgründung oder der Umsetzung einer Geschäftsidee, dann erlebe ich es schon ganz oft so, wenn ich mit Leuten im Seminar oder im Coaching zu tun habe, dass man sagt, ja, aber wenn es halt nicht gut geht, dann und deshalb bleiben wir lieber bei dem, was wir schon können und wissen und machen.
Glaubst du, das ist besonders bei uns hier im Dachraum ein Problem? Weil es gibt ja immer wieder die Geschichte von, gerade in den USA, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo dann viele auch mit diesem All-In-Charakter an solche Sachen hingehen und einfach viel öfter Sachen ausprobiert werden als bei uns. Ist das so diese bevorzugte Sicherheit bei uns?
Zum einen mag es die Sicherheit sein, zum anderen ist natürlich bei uns im Dachraum Scheitern wesentlich mehr verpönt als wie in der USA zum Beispiel. Ja, da gehört es mehr oder weniger dazu, dass man dann erst bei der zweiten und dritten Geschäftsidee erfolgreich wird. Und wenn bei uns jemand mit dem Betrieb scheitert und dann liest man das womöglich noch in der Regionalzeitung unter Insolvenzen, dann hat man schon den schwarzen Peter sozusagen bei sich stehen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun. Zum einen geht es natürlich schon um das persönliche Risiko, aber auch, wie sieht das dann nach außen hin aus?
Mhm. Jetzt haben wir ja, also da können jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, gut, ich bin ja angestellt, bei mir ist das ein ganz anderes Thema, bei mir geht es ja nicht ums Business. Aber ich finde auch da begegnet einem ziemlich oft dieses Phänomen, vor allem je höher das Gehalt ist. Also da, ich habe mal den schönen Satz gelesen auf LinkedIn zu einem ähnlichen Thema, aber da hat jemand drunter geschrieben, das bekannte Elend fühlt sich sicherer an als das Ungewisse.
Genau.
Ist das auch etwas, was dir jetzt zum Beispiel bei Teams begegnet oder bei, wenn du Coaching-Gespräche mit Mitarbeitenden führst, die sagen, Mensch, sie merken, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, aber sie trauen sich aus genau solchen Gründen nicht, einen anderen Schritt zu wählen.
Ja, also ich glaube, diesen Umstand, wir bleiben im bekannten Unglück, als wie wir hoffen auf das unbekannte Glück, den gibt es ganz häufig. Und ich glaube, beim Thema Geld ist es halt so, dass es dann zu einem Problem wird, wenn wir am Geld kleben. Also ich glaube, Geld ist ja grundsätzlich nicht dafür da, dass es gehortet wird, sondern dass es bewegt wird, damit wir damit was machen, was Positives, dass wir es investieren, dass wir es in eine Art Energie Zustand bringen, wo das dann auch umgewandelt wird. Also Energie muss ja immer in irgendeiner Form umgewandelt werden. Selbst der Stausee, der gut gefüllt ist, der muss sich dann irgendwann in den Pipelines sozusagen in Form von Strom und Energie umwandeln. Und unsere Energie, die wir haben in Form von unseren körperlichen Energien, geistigen Energien, die wandeln wir vielleicht in unseren Berufen um oder wenn wir mit unserer Familie unterwegs sind oder wenn wir zu Hause was machen. Und ähnlich sehe ich es mit Geld. Und weil du gerade vom Thema USA oder Europa oder Österreich und Dachraum gesprochen hast, was ja im Dachraum, zumindest mal in Vorarlberg, schon ein großes Thema ist, ist eine Immobilie anschaffen. Dann ist es bei euch in Süddeutschland auch so?
Ja, nicht ganz so extrem. Ich hatte da vor kurzem erst ein Gespräch mit einer Freundin, wo ich genau das erzählt habe. Alle meine Vorarlberger Freunde, die haben irgendwo so ein Grundstück rumliegen, wo sie jetzt gerade Häuser drauf bauen. Und ich dachte, okay, genau. Interessant. Ist bei uns nicht ganz so, aber es ist durchaus schon auch ein Thema, das man jetzt dann so mit Mitte 30 irgendwann mal bauen sollte.
Genau, da kommt es. Und es wird ja sogar oft auch heute ja ganz oft geklagt, dass man sagt, den jungen Leuten fehlt die Perspektive, weil früher konnte man sich mit dem Einkommen noch irgendwann ein Eigenheim leisten. Und das geht jetzt nicht mehr, weil die Preise so stark gestiegen sind. Und deshalb hat man dann vielleicht gar nicht mehr so die Lust und die Motivation, sich im Beruf reinzuhauen, weil man kann ja sich diesen Traum vom Eigenheim nicht mehr leisten. Und das halte ich echt für fatal. Weil erstens glaube ich mal gar nicht, dass es immer nur ein Traum ist. Das kann auch manchmal ein Albtraum sein mit dem Eigenheim. Das wissen all diejenigen, wo dann das Haus vielleicht irgendwann wieder zum Verkauf oder zur Versteigerung kommt. Soll jetzt aber nicht generell gegen Häuslebauer sein, aber es hat immer alles zwei Seiten. Jede Medaille hat immer zwei Seiten. Und es wäre aber deshalb fatal, vor allem, wenn man sagt, ja, mein Lebensglück besteht hauptsächlich darin, wenn ich es dann irgendwann geschafft habe, eine Immobilie anzuschaffen. Mhm. Und wenn man sich überlegt, das Wort Immo, also Immobilie, kommt aus dem Lateinischen, glaube ich, aus Immobilis und heißt übersetzt so viel wie etwas Unbewegliches. Mhm. Also das ist ja das Gegenteil von Veränderung. Das heißt, üblicherweise, und ich glaube, das trifft natürlich auf ganz viele zu, die sagen dann, gut, jetzt haben wir dann irgendwann dieses Eigenheim oder diese Immobilie oder diese Eigentumswohnung und dann war's das. Ja, dann haben wir eigentlich alles erreicht und alles andere ist dann nur noch so das Leben rundum. Und dann ist natürlich klar, wenn das mein Fokus ist, dass Veränderung oder das Geld sozusagen nicht unbedingt für Veränderung investiert wird, sondern für das Bleibende, für das Bestehende. Mm-hmm. Ja. Und das ist nichts Schlechtes, aber das zeigt nur grundsätzlich auf, dass Geld und die Bereitschaft zur Veränderung ganz oft in einem Kontext stehen.
Mm-hmm. Und es ist, weil du vorhin gesagt hast, das darf auch fließen, es darf auch weggehen. Das ist, glaube ich, etwas, was in der Theorie immer total logisch klingt. Aber sobald es dann der Fall wird, und wir müssen jetzt ja noch nicht mal von einem Haus reden, sondern vielleicht auch so von einem gewissen Lebensstandard oder so ein Polster der Zufriedenheit auf dem Konto, was ja vielleicht gerade jetzt in unsicheren Zeiten oder jetzt, wo durch Inflation auch vieles natürlich teurer wird, vielleicht kleiner wird, dass das schon einen enormen Stress bei uns auslöst. Was glaubst du denn, oder hast du eine Idee, wie man da rauskommt, also dass man auch sagen kann, ich brauche nicht einen immer noch höheren Standard oder muss definitiv den Standard halten, wenn ich in eine Veränderung reingehe, sondern dass man sich darauf einlassen kann zu sagen, okay, in der Phase wird das Geld jetzt vielleicht woanders hinfließen, aber es kann dann auch zu mir zurückkommen.
Ich glaube, es ist halt auch immer eine Frage der Wertigkeit. Also natürlich ist es mal klar, ich sollte nicht mehr ausgeben, als wie ich einnehme. Das ist, so, glaube ich, schon ein wichtiges Grundprinzip. Und gerade als Unternehmer ist man da manchmal mit Investitionen konfrontiert, wo man weiß, ich muss jetzt investieren, aber das wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten rechnen. Das gehört da dazu. Also da stimmt das dann vielleicht auch nicht immer ganz. Aber im privaten Bereich, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man sagt, okay, was kommt rein und was kann ich ausgeben? Ich kenne genügend Leute, die auch top verdienen, aber die dann gemerkt haben, mit dem Höhe des Einkommens steigen auch die Ausgaben. komischerweise bleibt dann gar nicht mehr übrig, obwohl man sich das früher, wo man noch weniger verdient hat, so gedacht hätte. Dann haben gesagt, gut, wenn ich dann mal so viel verdiene, wenn ich dann die 5.000 netto überstiegen habe oder wenn es dann in Richtung 10.000 geht, was ja dann schon sehr hohe Gehälter bei uns sind. Aber ich kenne viele, bei denen reicht es dann am Ende des Monats auch gerade noch, weil halt die Mieten höher sind, die Rückzahlungen höher sind, die Anschaffungen, die Privatschulen, was auch immer. Also ich glaube, es ist ein bisschen ein Trugschluss, wenn man glaubt, dass das Geld zu horten oder sich über das Geld zu definieren, dass mich das frei macht. Wahrscheinlich ist es eher das Gegenteil. Es ist nämlich immer ein Tauschmittel. Und warum ist es ein Tauschmittel? Weil wir Zeit und Geld als wichtiges Tauschmittel haben für die Dinge, die uns wichtig sind. Und jetzt kann man sagen, okay, was kaufe ich mir vielleicht damit? Du hast es schon angesprochen, die Sicherheit. Also ich will kein Geld verlieren oder ich will keines investieren oder ich bin nicht bereit, es zu investieren. Ich tausche aber das sozusagen gegen Sicherheit. Aber gegen was tausche ich die Sicherheit? Die Sicherheit tausche ich dann vielleicht gegen meinen Traumberuf oder gegen mehr Lebensfreude oder gegen Berufung. Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist denn sozusagen das, was ich mir mit dem Geld, das ich nicht ausgebe, sozusagen bewahre oder erschaffe.
Angenommen, also wir hätten jetzt so eine prototypische Person, die vielleicht so in einem guten Mittelmanagement-Job ist und da eigentlich schon seit 3-4 Jahren merkt, das ist nicht mehr ganz das Richtige, aber es ist genau das passiert, was du eben beschrieben hast. Man hat einfach vielleicht sich ein Haus gekauft, hat eine Kreditrate abzuzahlen, hat vielleicht teure Hobbys angefangen, mit denen man eigentlich auch an sich ganz zufrieden ist oder will möglichst viel essen gehen können. Und dann steht eben im Raum, ich bin mit dem, was ich momentan tue, nicht zufrieden. Ich müsste vielleicht nochmal eine neue Ausbildung anfangen oder mich nochmal fortbilden und dafür nur in Teilzeit arbeiten können. Und man fängt sofort an zu rechnen, was das bedeuten würde fürs monatliche Einkommen und eben, was das für die Ersparnisse bedeutet. Wenn ich jetzt in dem Status bin und mich vielleicht auch länger schon darin befinde und mich einfach nicht dazu aufraffen kann, zu sagen, ich folge da jetzt meinem Traum und ich lasse das Geld mal beiseite oder vertraue darauf, dass vielleicht durch diese Umschulung auch sogar mehr entstehen kann. Was wären denn aus deiner Sicht gute erste Schritte, die man vielleicht auch mental gehen kann, um sich diesem Ziel doch irgendwie anzunähern und nicht in diesem goldenen Käfig zu bleiben?
Ja, gute erste Schritte sind einmal so die eigenen Glaubenssätze zu überlegen. Also oft glaubt man ja wahrscheinlich über das Geld das Leben kontrollieren zu können. Und ich denke, zum gewissen Teil ist das richtig, nämlich, dass ich keine finanziellen Sorgen habe. Ich glaube, Geld ist dann ein Problemfaktor, wenn ich nicht weiß, wie ich nächsten Monat sozusagen meine Fixkosten zahlen kann. Und wenn ich in so einer Lebenssituation bin, wo das alles sehr knapp ist, dann wird es auch vielleicht keinen Sinn machen, jetzt groß zu experimentieren, bis man sich vielleicht so eine gewisse Basis geschaffen hat, wo man sagt, okay, also zumindest die nächsten paar Monate könnte ich überbrücken, wenn das nicht gut geht. Also ich glaube, das ist schon immer wichtig, dass man sagt, ich setze nicht meine Existenz aufs Spiel. Und das würde ich auch keinem empfehlen. Aber meistens ist das eher nicht das Thema bei denen, die sich aus Gründen der Finanzen nicht verändern, sondern eher, dass man eben so wie diese Verlustaversion in unserem kleinen Beispiel mit den 50 und 150 Euro, dass man sich überlegt, ja, aber was ist, wenn ich dann in Zukunft das nicht mehr verdiene? Und da ist dann einfach die Frage, okay, das ist ein Wertekonflikt. Ist jetzt die Aussicht, dass ich in Zukunft eine bestimmte Summe verdiene, wichtiger als wie, dass ich ein bestimmtes Lebensglück oder eine gewisse Zufriedenheit habe? Und das Zweite ist natürlich, dass ich vielleicht einmal zurückdenke und sage, wieso habe ich mir das denn früher zugetraut? Also wieso hatte ich denn früher ein größeres Vertrauen, dass mir das gelingen wird, als wie jetzt, wo ich vielleicht schon 15 oder 20 Berufsjahre hinter mir habe? Es gab ja in Österreich früher diese Abfertigung alt.
Okay.
Das war so, dass wenn du eine gewisse Zeit im Unternehmen gearbeitet hast, dann hat dir das Unternehmen zum Ende des Arbeitslebens dort sozusagen eine Abfertigung oder eine Abfindung bezahlt. Und das konnte dann ab, glaube ich, 20 Jahren oder 25 Jahren war das ein Jahresgehalt. Und dann noch dazu zu 6% versteuert.
Würde ich nehmen, ja.
Würdest du nehmen, genau. Das sagen sich die meisten. Es könnte aber sein, dass du vielleicht 45 bist, mit 20 dort angefangen hast und Anspruch auf diese Abfertigung hast, aber todunglücklich bist, weil dir die Aufgabe nicht mehr gefällt, weil du mit der Unternehmenskultur nicht zurechtkommst, weil dich dein Chef nicht mag oder umgekehrt. So, und was machst du jetzt? Sagst du, okay, ich riskiere, dass ich diese Abfertigung verliere, aber gewinne dafür einen Beruf, der mir wieder Freude macht, wo ich abends zufrieden nach Hause komme und wo, wenn ich ins Spiegel schaue, ein glückliches und zufriedenes Gesicht sehe. Und ich habe da eher öfters Menschen erlebt, die gesagt haben, ich würde ja gerne, aber dann verliere ich eben diese Abfertigung. Manchmal konnte man sich dann vielleicht mit einem Dienstgeber noch auf eine einvernehmliche Auflösung einigen, dann bekam man zumindest die Hälfte. Okay. Aber ich habe auch einige wenige kennengelernt, die gesagt haben, klar ist es viel Geld und das könnte ich natürlich gut brauchen, auch in der Pension und wir könnten die Schulden fürs Haus abbezahlen und dann wäre der Kredit schneller fertig. Aber ist es das wirklich wert? Oder sage ich, ich vertraue darauf, dass ich etwas finde, was zu mir passt. Vielleicht verdiene ich sogar am Anfang weniger. Das wird sich mit der Zeit ausgleichen. Aber ist das nicht mehr wert als wie diese 50, 70.000 oder 100.000 Euro?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, also was mir da sofort gekommen ist. Diese Abfindungssumme, die du da jetzt genannt hast, die ist ja extrem messbar. Also wir haben das schwarz auf weiß, was wir sozusagen an Wert bekommen, beziehungsweise eben auch verlieren, wenn wir das Ganze ausschlagen. Der Wert wiederum der Lebensqualität ist ja etwas, was absolut subjektiv ist und wo wir auch jetzt nicht irgendwie auf dem Zettel haben, wir haben jetzt vielleicht zum Beispiel 25% Lebensqualität verloren, was die und die und die Folgen hat. Gibt es da aus deiner Sicht etwas, wo wir uns psychologisch dem anders nähern können, sodass für uns auch wirklich spürbar wird, was wir auf der anderen Seite verlieren, wenn wir sozusagen das Geld bevorzugen?
Ich glaube, dass das ein Thema ist, das tief in uns drinnen steckt. Also das sind ja sozusagen gelernte Muster. Das beginnt schon mal im Elternhaus. Wie hat man da über Geld geredet? War da eher immer knapp die Kasse? Hat man die Mark oder den Schilling, um es mal so zu sagen, zweimal umgedreht? Hat man generell gesagt, wir haben kein Geld für irgendwelche Luxusdinge, ob das Reisen sind, ob das Kleidung ist. Also da beginnt's schon mal. Dann unter Umständen auch ein bisschen, was gibt sozusagen die Kultur, in der ich lebe, vor. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel, als wir als kleine Kinder spazieren gegangen sind und dann kamst du dann an irgendwelchen schönen Gegenden vorbei mit teuren und noblen Villen und Häusern, dann war es nicht selten so, dass die Oma oder der Opa gesagt hat, ja Kind, das ist jetzt zwar eine schöne Villa, aber da drinnen wohnen unglückliche Menschen.
Ja, ja. Ja. Bei uns war immer der Spruch, aber die Fenster möchte ich nicht putzen müssen.
Genau, also man hat immer etwas gefunden, um diesem Geld auch noch irgendwie etwas Negatives anzuhaften. Oder auch diese vielleicht religiöse Haltung, oder? Also eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Mhm. Wobei man das dann genau erkunden müsste, um das zu verstehen. Die Frage ist ja nicht, bin ich reich, sondern was mache ich mit dem Reichtum? Und es gibt Menschen, die sind reich, aber da leben ganze Forschungszweige davon und da wird viel wieder investiert und fließt auch in die Menschheit zurück. Also das ist ja nicht das Thema, aber wenn du ein Anti-Reichtumsprogramm in dir drinnen hast, dann wirst du ab einer gewissen Summe Einkommen automatisch sagen, nee, das ist zu viel. Mhm. Also man kann das auch im Seminar, haben wir auch schon die Übung gemacht, was würdest du gern verdienen? Und dann sagen die Leute, ja, 3.000 Euro, 4.000 Euro, 5.000 Euro. Dann sagst du, ja, aber komm jetzt, oder? Du kannst jetzt echt sagen, ja gut, also sagen wir 7.000 oder 8.000, das wäre dann schon dahinter. Und du sagst, ja, aber wieso sagst du nicht 15.000, wieso sagst du nicht 20.000 Euro? Ja. Dann merkst du, da hat jeder eine innere Barriere, wo er sagt, ja, aber das ich wüsste ja nicht wie und das geht ja gar nicht. Mhm, also man setzt sich hier automatisch schon eine Grenze, die aber tatsächlich dann auch in den meisten Fällen nur im Kopf ist. Weil natürlich gibt's dann auch im Umfeld dieser Menschen gibt es Leute, die das durchaus verdienen, weil sie vielleicht in einem Segment tätig sind, wo man das verdienen kann oder weil sie selbstständig sind oder weil sie eine Geschäftsidee umgesetzt haben oder weil sie ein erfolgreicher Autor sind, was auch immer. Also es ist ja nicht so, dass es von Haus aus unmöglich ist, aber man sieht sich selber nicht in dieser Möglichkeit drinnen und dann ist es auch von vornherein schon nicht zugänglich.
Ja, ich habe auch also bei uns gibt es dieses Projekt Mein Grundeinkommen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ne? Aber das ist mit dem Verein, der sich gegründet hat, wo die Idee verfolgt wird, dass jeder Bürger in Deutschland sozusagen ein Grundeinkommen von, ich glaube, es waren anfänglich 1.000 Euro, erhält, ohne dass er dafür irgendwas tun muss oder irgendwelche Bedingungen erfüllen muss. Also egal wer mit welchem Gehalt würde 1.000 Euro sozusagen jeden Monat einfach so
bekommen. Ah ja, doch, das ist mir bekannt, ja.
Genau, und die haben, ich glaube 2023 war es auch, eine Studie durchgeführt oder eine Untersuchung, was denn eigentlich mit den Menschen passiert, die diese 1.000 Euro extra bekommen und was sozusagen eine Vergleichsgruppe, die das Geld nicht bekommt, was bei denen sich tut. Und haben tatsächlich untersucht, wie sich deren Leben verändert durch diese 1.000 Euro. Mhm. Und ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, weil das auch so ganz oft, man kann auf der Seite so ein bisschen nachlesen, was die Menschen tun würden, wenn sie diese 1.000 Euro mehr hätten. Und dann steht wirklich sehr, sehr oft dran, ja, ich würde meinen Traumberuf verfolgen, ich würde mich selbstständig machen, ich würde dies und jenes tun. Und in der Untersuchung kam raus, dass die wenigsten ihren Alltag, ihren beruflichen Alltag verändert haben. Also wirklich nur eine ganz, ganz kleine Prozentquote. Die meisten sind genau in dem Lebensmodell geblieben, in dem sie vorher auch waren. Was sie messen konnten, ist, dass generell etwas mehr Zufriedenheit da war, aber eben kein Veränderungswille. Und das bringt mich jetzt zu der Frage, wie oft reden wir uns vielleicht ein, dass Geld das Problem ist.
Genau. Also das wundert mich im Übrigen gar nicht, was du es gerade sagst, weil wenn jemand wartet, bis er ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro bekommt, um seinen Traumberuf nachzugehen, dann liegt da sowieso schon ein Irrtum sozusagen zugegen. Ja? Weil genau das ist das, was ich meine. Also diese Risikobereitschaft muss ich eingehen, dass ich sage, okay, ich gebe jetzt vielleicht dieses Einkommen auf, Aber ich sehe ja meine Möglichkeit, dass ich innerhalb einer gewissen Zeit das auch wieder verdiene. Und wenn du diese Grundhaltung nicht mitbringst, nochmal, es geht darum, dass ich was bewege. Geld soll Energie sein. Dass ich sage, okay, ich verzichte jetzt auf dieses Einkommen, aber das ist gleichzeitig eine Investition in mich, in mein Leben, in meine Zukunft, in Lebensfreude. Und wer nicht bereit ist zu investieren, der bekommt dann auch nicht diesen Return on Investment. Und dann bin ich eben im Bewahren, im Sichern, vielleicht, muss ja gar nicht sein, aber vielleicht halt eben auch in eher einer unzufriedeneren Lebenssituation, aber ich habe sie zumindest sicher.
Ja, und was mir natürlich an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, das gilt natürlich hauptsächlich für die, die sich natürlich, genau wie du gesagt hast, keine Existenzängste haben und die erstmal mit diesen 1.000 Euro extra vielleicht da überhaupt erst einen normalen Lebensstandard aufbauen können, da ist das natürlich völlig logisch und nachvollziehbar, dass man dann nicht sagt, okay, jetzt reiße ich plötzlich alles auf und verändere alles und gebe mich sozusagen dem nächsten Risiko hin. Das nochmal dahin gesagt. Aber es wurde eben auch bei Menschen untersucht, die eigentlich dann sozusagen die finanzielle Freiheit gehabt hätten.
Ich glaube auch, es ist kein Entweder-Oder. Also ich kann beispielsweise auch mal nebenberuflich beginnen, eine Existenz, eine selbstständige Existenz aufzubauen. Ich kann sagen, okay, ich werde jetzt mal die nächsten 2 Jahre wirklich sehr viel auf privaten Konsum verzichten und dann schaffe ich mir ein kleines Startkapital. Also da glaube ich schon, es ist eine Frage, wie wichtig ist mir das? Aber das Problem ist es ja dann, und es gibt ja auch Leute, die durchaus auch eine gewisse, also ein Polster haben und Kapital hätten, um sich zu verändern, aber sie tun es trotzdem nicht. Und da liegt es eher daran, dass man dann am Geld klebt. Und das ist eben dann dieses zweite Problem, wo ich sehe, dass man ja glaubt, über das Geld kontrolliere ich meine Lebenszufriedenheit. Und ich glaube, dass das ein Irrtum ist.
Was ich bei solchen Menschen auch oft beobachte, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass wenn es dann darum geht, jemand anderen zu unterstützen oder bei jemand anderen zu sagen, komm, ich helfe dir dabei, eine Veränderung möglich zu machen, dass dann es plötzlich wieder gar nicht so eine Frage ist, dass man da auch dann immer bereit ist zu investieren, aber oft bei einem selbst diese Hürde da ist. Kennst du das oder hast du das auch schon mal erlebt in deinen Coachings und kannst du dir das erklären?
Ist mir jetzt eher weniger aufgefallen. Hattest du da schon konkrete Beobachtungen oder ja?
Ja, eben durchaus das. Also gerade wenn es darum geht, sich selbst zum Beispiel mal ein Coaching zu kaufen oder sich vorzubilden, dass das dann immer sehr knausrig betrachtet wird und nee, also 300 Euro dafür ist mir einfach zu viel. Aber wenn es dann darum geht, sozusagen den besten Freunden irgendwas zu schenken, da wird dann fleißig Geld investiert sozusagen und das dann so eine 300 Euro kann man dann schon mal machen.
Ja, mag sein. Also ich hatte einmal einen Fall, wo bei mir ein Seminargutschein gekauft wurde, der dann verschenkt wurde. Da war aber eine andere Motivation dahinter. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wer etwas verändern will, dem wird Geld schlussendlich nicht im Wege stehen. Und wer nichts verändern will, der hat mit Geld einen guten Grund. Entweder Geld nicht zu verlieren oder keines zu haben. Und jetzt klar gibt es natürlich, das ist jetzt schwarz-weiß gezeichnet, gibt es natürlich so Graubereiche, wo Menschen schon so damit hadern, dass sie sagen, Mensch, ich würde ja gerne, aber was ist, wenn es schief geht? Und da kann ich jedem nur empfehlen, sicher dich so weit ab, dass du sagst, okay, also meine Existenz ist damit nicht gefährdet, aber es könnte schon sein, dass ich so ein Jahr brauche, bis ich das wieder verdient habe, was ich da verloren habe. Und ich glaube, diese Risikobereitschaft muss man mitbringen. Mir ging es damals vor jetzt über 20 Jahren genau gleich. Also meine Voraussetzungen, selbstständig zu werden, waren finanziell gesehen äußerst schlecht. Also ich hatte kein Geld auf der Seite. Wir hatten gerade frisch Haus gebaut, Riesenschulden. Ich hatte auch keinen Kundenstamm, der da schon vorhanden gewesen wäre. Aber ganz viel Lust und Zuversicht und natürlich schon ein bisschen Erfahrung im Gepäck mit Trainings und Seminaren unterwegs zu sein. Und es war dann auch so, dass die ersten Jahre, also ich kann mich noch gut erinnern, Jahre später musste ich mal beim Finanzamt irgendetwas abgeben und dann musste ich noch mal ganz genau die Bilanz aus meinem ersten selbstständigen Jahr vorweisen. Und dann habe ich mir die mal ganz genau angeschaut und dann habe ich gemerkt, es war ein Fünftel von dem, was ich zuvor als Angestellter verdient habe. Gut, ich war damals auch in einer Führungsposition, hatte ein gutes Einkommen, aber ich war nie interessiert sozusagen, ob ich im ersten Jahr dann gleich gleich viel oder weniger oder mehr verdiene, sondern ich wollte es einfach machen. Und mir war klar, okay, wenn es schief geht, dann kostet dich das so und so viele Monatsgehälter. Setze ich meine Existenz damit aufs Spiel? Nein. Mhm. Kann ich das wieder hereinverdienen? Ja. Wird das anstrengend? Ja. Traue ich es mir zu? Ja. Habe ich meine Partnerin hinter mir? Ja. Also, und wenn nein, dann muss man halt auch nochmal reden. Aber es gibt ein paar Punkte, die man abklären muss. Darum sage ich also nicht die Existenz aufs Spiel setzen. Aber Geld darf kein Verhinderungsgrund für Veränderungen sein. Weil dann ist es eher ein Beispiel oder ein Hinweis, dass du am Geld klebst.
Ja, aber ich finde, also das ist, glaube ich, für ganz viele jetzt der Knackpunkt, was du gerade erzählt hast. Also ich konnte wirklich spüren, wie die Hörer sich gedacht haben, mein Gott, wenn ich das sehen würde, dass ich nur noch ein Fünftel von dem verdiene, niemals, das geht nicht, keine Chance. Und bei dir klang das jetzt so, als ob das easy war. Also so nicht easy im Sinne von der Umsetzung, sondern dass es für dich im Kopf klar war, du kannst das machen, es gibt gar keine andere Option. Und kannst du hier für dich nochmal nachvollziehen, also kannst du sozusagen erklären, wie man zu so einem Mindset kommt, oder hast du Tipps?
Ja, vielleicht ist es einfach blinde Naivität. Das könnte ein Grundcharaktermerkmal sein. Nee, ich glaube, ich war einfach an einem Punkt, wo ich hatte ein paar Mal auch schon verschiedene Jobs, die grundsätzlich immer gut waren, aber nie so, dass ich mich dauerhaft hier wohlgefühlt hätte. Und dann war klar, also gut, wenn du in die Selbstständigkeit willst, dann wird das nur so gehen. Ich meine, der Vorteil war, ich musste nicht wahnsinnig viel investieren. Also du hattest dann schnell mal ein Büro, das nicht mega viel gekostet hat. Laptop und Auto hatte sowieso schon jeder zu der Zeit. War das jetzt nichts, was man extra anschaffen musste. In die eigene Weiterbildung zu investieren, fand ich sowieso immer als sinnvoll und wertvoll. Also es war jetzt keine große Anfangsinvestition. Ich glaube, mit damals 20.000, 30.000 Euro war das sozusagen vom Start her ausreichend. Und dann ging es halt darum zu sagen, okay, wie viele Monate wird das dauern, bis der erste Euro auf dem Konto ist? Und das muss man dann auch finanzieren. Und natürlich redet man mit der Bank und steckt einen Rahmen ab und bespricht das Risiko. Also das ist schon alles wichtig. Vielleicht hatte ich, wenn man so will, den Vorteil, dass ich in meiner Grundausbildung gelernter Bankkaufmann bin und mir war so dieses unternehmerische Risiko und wie man das berechnet und dass Einnahmen nicht Gewinn sind und Umsatz nicht Ertrag, das war mir dann schon bewusst und trotzdem muss man es dann in der Praxis sozusagen am eigenen Anwendungsbeispiel dann nochmal lernen. Mhm. Aber ich dachte mir, ja, und man muss dazu sagen, in Österreich bräuchte sowieso niemand Existenzängste zu haben. Mhm. Wir leben in einem Land, wo deine Lebensexistenz, wenn man so will, über das soziale Modell abgesichert ist.
Ja, das ist, oder wo du vorhin auch gesagt hast, nochmal mit der Investition. Also sowohl das, dass man natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, auch Förderungen bei uns zu erhalten. Also wenn man sich mal ein bisschen informiert, wahnsinnig viele Gründungszuschüsse, die wahrscheinlich ein paar, natürlich auch ein bisschen Investitionen und Recherche brauchen, aber es gibt durchaus mehr Möglichkeiten, als wir vielleicht im ersten Moment sehen. Und was mir auch noch gekommen ist, du hattest ja anfänglich gesagt, früher war es quasi deutlich einfacher, sich dann auch so eine Immobilie anzuschaffen und generell Geld, alles war nicht so teuer, aber früher war es definitiv auch schwerer, so ein eigenes Business zu gründen. Und für mich, das würde dich jetzt wahrscheinlich auch erstaunen, aber klingen 20.000, 30.000 Anfangsinvestitionen nach wahnsinnig viel Geld, wo ich denke, aus heutiger Sicht brauchst du doch überhaupt nicht, also vielleicht 20 Euro, wenn du ein Online-Business starten möchtest. Also da hat sich ja wahnsinnig viel getan und man kann eigentlich aus dem Nichts, ohne Büro, ohne große, also mit überhaupt eigentlich keinem Startkapital, vielleicht eben das bisschen Geld für eine eigene Website, aber auch nicht mal das braucht man ganz am Anfang, mit ganz vielen Dingen erstmal starten und sich selbstständig machen. Ist jetzt natürlich auch nicht für jeden der Weg, aber da gibt es ja unendliche Möglichkeiten heutzutage, die es jetzt vor 20, 30 Jahren vielleicht noch überhaupt nicht gab.
Absolut. Also das ist sicher damals eher schon ein sehr hoher Betrag gewesen. Das war investiert in die Unternehmensgründung, in Büromöbel, in bestimmte Programme. Dann war es noch so ein Kooperationsvertrag, den ich hatte. Aber tatsächlich, ja, das wäre auch durchaus mit weniger gegangen. Und ich glaube, schlussendlich von der psychologischen Seite ist es eher die Frage, bin ich mir das selber wert? Mhm. Also ich sehe es ja dann nicht nur als Investition in irgendwelche Ressourcen, sondern als Investition in mich und in meine Zukunft. Und wenn mir das nicht viel wert ist, das sollte mir eigentlich am meisten wert sein im Leben, abgesehen von meinen nächsten und liebsten Menschen, die ich da natürlich mitnehmen möchte und mich auch unterstützen können auf diesem Weg. Aber abgesehen davon sollte ich mir selbst am meisten wert sein, auch im klassischen materiellen Sinne.
Ja, korrekt. Gavin, eine Frage habe ich dann doch noch. Mhm. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würdest du was anders machen?
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich glaube, das ist überhaupt die beste Frage, ja, weil daran erkennt man, glaube ich, sehr gut, ob man im passenden Beruf ist. Und bei mir ist es so, ich würde das, was ich mache, ich beantworte es mal umgekehrt, ich würde das, was ich jetzt mache, auch ohne Geld machen. Natürlich nehme ich es gerne.
Das hören die Unternehmen jetzt gerne.
Ja, natürlich nehme ich es gerne und es darf auch durchaus gut und entsprechend angemessen bezahlt sein. Aber das war nie die entscheidende Frage. Ich glaube, das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man Geld als Energie sieht, wo ich sage, okay, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Okay, auf einen gewissen Beruf, auf ein bestimmtes Lebensmodell oder vielleicht auch auf ein bestimmtes Land, dann wird das Geld automatisch dieser Aufmerksamkeit folgen. Mhm. Also dahin, wo meine Energie fließt, da fließt auch das Geld. Aber wenn ich natürlich die Aufmerksamkeit nur auf das Geld richte, dann kann das Geld nur sozusagen ins Geld fließen, aber dann hast du Geld, dann hast du Geld, aber sonst halt nichts. Und die Frage ist, ob das Lebensziel sein kann.
Korrekt, das ist ja auch eine Geschichte, die viele erzählen, die anfänglich, also ich hatte dieses Buch What's Your Dream, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, von dem Engländer, der eben auch so mit 13 ist er schon von zu Hause rausgeschmissen worden und hat sehr früh lernen müssen, wie verdiene ich mein eigenes Geld und hat lange die Illusion gehabt, wenn ich eine gewisse Summe habe, dann bin ich glücklich. Und das ist bei weitem nicht die einzige Geschichte, wo ich dann gehört habe, als es dann soweit war, kam erst die richtige Lehre dahinter. Natürlich hat man dann die Bequemlichkeit zu sagen, jetzt kann ich mich auch mit dieser Lehre befassen, weil ich vielleicht für mir meine Existenz keine Sorgen mehr machen muss. Aber trotzdem verfällt dann diese Illusion, dass es Geld war, was uns in dem Moment glücklich macht oder erfüllt. Und ich weiß nicht, also mir geht es zumindest manchmal so, dass man dann oft diesen Gedanken hat, ja, klar, du kannst das ja sagen, du bist ja reich, ne? Für dich ist das ja jetzt easy, dass du so einen Satz raushaust, anstatt dass man wirklich glaubt und wirklich hinterfragt, würde es sich in meinem Leben jetzt was ändern, wenn ich noch 500.000 Euro mehr auf dem Konto hätte?
Ja, das stimmt. Man glaubt es den Leuten nicht, weil die sagen das vielleicht auch schon vor 20 Jahren, aber deren Aussagen sind meistens erst dann populär, wenn es die irgendwie geschafft haben. Das war auch bei dem Red Bull-Gründer Mateschitz so, der ja zu den reichsten Österreichern gehört. Und der hat auch in einem Interview gesagt, es ging ihm nie um Geld. Er wollte immer was bewegen. Er hatte Spaß am Marketing, an Vertrieb, eine Idee umzusetzen, ein Produkt zu vermarkten. Mhm. Aber das haben die ihm auch nicht geglaubt, ja? Weil er das halt zu einem Zeitpunkt wurde, das erst halt populär, wo der schon Milliarden verdient hat. Ja. Aber die ihn kennen und die mit ihm ein Stück des Weges gegangen sind, die wissen, das stimmt wirklich. Und der ist auch, bevor der so erfolgreich war, ist der, das wäre so eher das amerikanische Modell, ordentlich gescheitert mit anderen Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, um das geht's, dass man sich in einen mentalen Zustand bringt, wo man sagt, Geld ist Energie, die ich investiere und meine Aufmerksamkeit darauf richte, wo ich hin möchte, ob das beruflich ist, ob das privat ist. Und je mehr, dass ich natürlich in unbewegliche Güter investiere, ob das Immobilien sind oder sozusagen Bestehendes zu bewahren, umso weniger wird dann in Richtung Veränderung passieren.
Sehr schön. Ich finde, wir haben zwei zentrale Fragen, mit denen man sich, glaube ich, sehr gut aus seinen eigenen Glaubenssätzen auf die Schliche kommen kann und auch, ob man gerade sich vielleicht so in diese Illusion bewegt, dass man oder durch Geld festgeklebt ist, wie du so schön gesagt hast. Also einmal die Frage eben, was würde ich denn gerne verdienen? Die fand ich sehr stark. Und eben diese zweite Frage, was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? So als Zusammenfassung dieser Folge. Ich glaube, wenn man sich damit mal ernsthaft auseinandersetzt, dann hat man schon sehr, sehr viele Antworten über sich selbst und warum vielleicht Geld ein Verhinderer für Veränderung sein könnte.
Genau, und wie es vielleicht gelingt, diesen Verhinderer sozusagen zu reduzieren oder ihn in einen ermöglicher umzuwandeln. Das würde ich wirklich vielen wünschen und gönnen, weil ich weiß, dass es oft an diesem Geld dann hapert oder scheitert, dass man den Schritt macht, der dann tatsächlich in eine bessere Zukunft führt.
Wie gesagt, und wer dann zur Erkenntnis gekommen ist, dass welches Business er denn gründen will, der kann sich dann vertrauensvoll an dich wenden, Gavin, für den Businessplan und die Finanzberatung.
Da müssen wir nochmal drüber reden. Müsste man nochmal mit meinem Banker reden, ob der mich da empfehlen würde. Ja. Nee, für mich war das immer eine, wie soll ich sagen, so ein Bereich, der mit mir gemeinsam wächst. Also ich war nie jemand, der wahnsinnig groß auf finanzielle Sicherheit und auf langreichende Businesspläne gesetzt hat. Aber mir war wichtig, dass die nächsten 1-2 Jahre eine Perspektive haben. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war dann irgendwann mal toll zu wissen, hey, 30% meiner geplanten Seminartage sind schon unter Dach und Fach. Und irgendwann waren es 50% und irgendwann waren es 70%. Und komischerweise kommt dann auch ein Punkt, wo du sagst, ja, aber ein bisschen Risiko braucht's auch. Zum einen, weil ja auch während dem Jahr immer wieder interessante Projekte hereinkommen. Und zum anderen, damit deine eigene Kreativität und dein Entwicklungspotenzial nicht sozusagen gebremst wird. Weil es geht nicht darum, jetzt einen perfekten Standard zu erreicht haben. Um das geht es nicht. Es geht um Weiterkommen, um Fortschritt. Nicht Perfektion, sondern Fortschritt macht das Leben aus. Und zu diesem Fortschritt kommen auch mal Rückschläge, da kommen auch mal Dellen. Und ich hatte in diesen 20 Jahren, natürlich gab es da Jahre, wo die Umsatzkurve nach unten gegangen ist. Ob das die Finanz- und Wirtschaftskrise war, ob das die Corona-Zeit war, die hast du als Selbstständiger. Aber natürlich auch hier kommt wieder der Punkt ins Spiel, dass du so weit vorgesorgt hast, dass es nicht gleich ins Existenzielle geht. Und das ist in der Regel dann kein wahnsinnig hoher Betrag, dass man sagt, okay, damit kann ich zumindest mal meine Grundausgaben und meine Fixkosten decken. Ja. Und das Zweite ist aus meiner Sicht immer ein gewisses Gottvertrauen zu wissen, ich werde es schaffen und da kommen wieder bessere Zeiten, weil wenn du glaubst, nur das Geld kontrolliert das, ich glaube, das ist ein sehr am Schluss armseliges Leben dann.
Ja, und man ist dann doch wieder abhängig von etwas, wo man eigentlich, oder wenn man nicht mehr abhängig sein wollte, wenn man sich selbstständig macht, ist es ja meistens auch so der Drang zu sagen, ich möchte frei entscheiden können und macht sich dann so von einer, genau wie du sagst, das ist ja eigentlich eine nicht real existierende Kraft, sondern etwas, was wir, dem wir dann extrem viel Bedeutung zumessen.
Genau, es ist nur ein Tauschmittel.
Korrekt. Vielen, vielen Dank, Gavin.
Ich danke dir.
Auch persönlichen Einblicke.
Genau, ja, Kontoauszug folgt nach.
Richtig, ja, das packen wir dann in die Shownotes zum Download. Okay. Den war sehr, sehr spannend. Ich habe auch viel für mich mitnehmen können und ich hoffe, den Zuhörern ging es genauso.
Und das will ich gerne wünschen und hoffen, genau.
Freue mich dann auf Folge 21.
Sehr, sehr gerne. In dem Fall alles Gute und bis demnächst.
Bis bald, ciao.
Tschüss.